Nun, die Predigt ist nicht der Ort, um sich mit digitalen und mit ökologischen Fußabdrücken zu beschäftigen. Wenngleich das Themen sind, an denen wir als Menschen ja dieser Welt irgendwie auch nicht vorbeikommen. Gleich ob wir, wie im ersten Petrusbrief auch dasteht, Fremdlinge in dieser Welt sind, müssen wir dem Himmel sei es geklagt, uns auch mit solchen Fußabdrücken irgendwie umgehen und Lösungen dafür finden. Wie ihr euch denken könnt, geht es in der Predigt um Fußabdrücke, um Fußspuren, die für unser Leben als Christen wichtig und entscheidend sind. Machst du mir mal die nächste Folie rein. Tretet, so heißt es, tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. So heißt es in unserem Text aus der Heiligen Schrift, der eben heute dran ist. Und dieser Text hat es echt in sich. Ich hoffe, mir verschlägt es dabei und auch während der Predigt nicht die Sprache. Ich lese euch aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 18 bis 25. Vielleicht gibt es wieder so eine ähnliche Formulierung, wie du dir das gemerkt hast, Andrea. Wobei ich diesmal nicht die Luther-Übersetzung, sondern die neue Genfer Übersetzung euch mitgebracht habe. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Unser Predigtthema also Staffel 2, Teil 2 heißt Orientierung Sklaven. Und das mutet euch wahrscheinlich echt ein bisschen überholt an, könnte ich mir vorstellen. Die Sklaverei ist weltweit seit mehr als 150 Jahren zumindest offiziell abgeschafft, leider jedoch wohl nur auf dem Papier. Zwangsarbeit, Prostitution, politische Gefangenschaften, Kinderarbeit, Rekrutierung von Kindersoldaten sind Formen moderner Sklaverei. Wir schauen uns heute in der Predigt erstens an, erlitten das Unrecht der Sklaven von damals und heute, das ist mein erster Punkt. Zweitens geht es darum, das erlittene Unrecht im Leben Jesu uns vor Augen zu führen. Und schließlich treten wir drittens als Credo-Gemeinde in die Fußstapfen Jesu und werden sehen, wie sich ein solches Leben in der Nachfolge Jesu Christi anfühlt. Und da ihr schon mal da seid, fange ich jetzt auch gleich an mit meinem ersten Punkt. Okay, nochmal zurück. Erlittenes Unrecht, mein erster Punkt, erlittenes Unrecht, die Sklaven damals, heute und die Sklaverei aller Art. Wir beamen uns kurz mal zurück in die Zeit Jesu, dort in die Gegend, als der erste Petrusbrief an diese Gemeinden adressiert worden ist. Zu einem antiken Haus damaliger Zeit gehörten selbstverständlich Sklaven. Selbstverständlich Sklaven. Und jetzt gab es Sklaven, die Christen wurden. In den frühen Gemeinden bildeten Sklaven übrigens eine wahrscheinlich zahlenmäßig relativ große Gruppe. Im ersten Petrusbrief finden wir aus gutem Grund also ganz konkrete Hinweise für Sklaven, Teil dieser Gemeinden, wie sie sich verhalten sollen, wie ihre Identität als Christen, die sie nun eben auch als Sklaven lebten, aussehen soll. Vers 18, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Einverstanden? Was meint ihr wohl, wie die Zeilen des Petrus bei den Sklaven der Gemeinden in Pontius, Galatien, Kappadokien und Provinzen Asien und Bithynien ankamen? Stell dir vor, du bist Sklave und hast einen Sklavenhalter, einer von diesen niederträchtigen und gewaltstarken, der dich verprügelt und wie ein Tier hält. Ordne dich ihm unter, meint Petrus. Ihr merkt, wie steil diese Forderung ist. Nicht nur den gütigen Herren, sondern auch, im Text könnte man im griechischen Text, den krummen Herren, heißt es da, den krummen Herren. Ordne dich ihnen unter. Denen also, die boshaft sind, die verkehrt, die launig und ausgesprochen ungerecht sind. Bringt auch diesen euren Respekt und Verehrung entgegen. Petrus hat nicht im Blick, dass Sklaverei eine Sache sein könnte, die nicht okay ist, gegen die man gar vorgehen müsste oder sollte. Erst viele Jahrhunderte später wird die gesellschaftliche Normalität der Sklavenhaltung aufgebrochen. Der europäische Antisklavenbewegung des 19. Jahrhunderts, für den Methodisten übrigens wichtig, mangelt es auch nicht an biblischen Argumenten. In England berufen sich die Gegner der Sklaverei, etwa der methodistische Parlamentarier William Wilberforce, selbstverständlich auf das Evangelium, um Sklaverei abzuschaffen. Das war für das Schreiben des Petrus nun, 1800 Jahre zuvor, noch überhaupt kein Thema. Zu selbstverständlich und zu unwidersprochen war die Sklaverei in jener Zeit. Normalität eben. Seine Anweisungen nun an die Sklaven, die Christen geworden waren, setzen sogar noch einen drauf. Ihr Sklaven erleidet das Unrecht, ja, aber, Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Übel erträgt und Unrecht leidet. Wir fragen bei solchen Sätzen reflexartig zurück, wieso Quälerei und Härte, wieso ein völlig ungerechtfertigtes Leiden, etwas echt Gemeines, wie das Gnade sein kann. Ihr merkt, wie sperrig diese Worte für uns sind. Nehmen wir als Beispiel aus heutiger Sklaverei. Junge Mädchen und Frauen werden unter falschen Versprechungen von organisierten Banden nach Westeuropa gelockt, indem man ihnen eine lukrative Arbeit als Serviererinnen oder Au-pair-Mädchen verspricht. Das ist das Prozedere. Am Ziel ihrer Reise werden sie ihre Papiere beraubt, vergewaltigt und mit roher Gewalt in unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen gehalten und im Rotlichtmilieu versklavt. So werden in der Europäischen Union jedes Jahr mehrere tausend Zwangsprostituierte durch Menschenhändler an Zuhälter verkauft. Die betroffenen Frauen können sich weder wehren noch ihren Arbeitsaufenthalt auf andere Weise bestreiten, da sie in der Regel keine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen besitzen. Sie erleiden so viel Unrecht. Übrigens, von Frank Heinrich, von dem ich letzten Sonntag erzählt habe, der 12 Jahre für die CDU im Bundestag saß. Frank Heinrich, vormaliger Pastor der Heilsarmee, hat sich 12 Jahre während seiner Bundestagszeit genau für diese Menschen politisch engagiert. Die kompletten Christenverfolgungen heutiger Tage gehören hier mit hinein. Sie erleiden so viel Unrecht und Ungerechtigkeit. Und wir alle würden sagen, dass solche ungerechten, himmelschreienden Umstände im Namen Jesu Christi verändert werden müssen. Wir fragen im Anblick solchen erlittenen Unrechts zurück, müssen wir nicht an diesem Text aus dem 1. Petrusbrief Kritik äußern und ihn als gestrig ansehen? Ist das nicht komplett abzulehnen, was uns hier als vorbildliches Verhalten an die Hand gegeben wird? Ich bin jetzt mal super kritisch. Wir gehen noch ein Stück weiter, setzen noch eins drauf, Vers 20 und 21. Oder, so adressiert Petrus an die Sklaven, oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Bleibt darin standhaft und ertragt das, ermahnt also Petrus die Sklaven damaliger Zeit. Und wir müssen natürlich mitbedenken, aus 2000-jähriger Distanz, dass es aus dieser gesellschaftlichen Ordnung, wo Sklaven viel Unrecht zu erleiden hatten, ja damals überhaupt kein Entfliehen und keine Alternative gab. Das ist heute komplett anders. Doch wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, wie sollen sich dann Sklaven ihren Herren gegenüber verhalten? Es ist, so heißt es, dieses Wort, eure Berufung als Christen, standhaft in dem Guten zu bleiben, auch wenn ihr dabei Schläge erhaltet. Das findet die Anerkennung bei Gott. Nun, ich hoffe, ihr spürt diesen Sätzen, diese Anstößigkeit ab und diese Härte ab und die Fragen ab. Und darum muss ich jetzt was reinschieben an dieser Stelle. Und das ist mein zweiter Punkt, nämlich das erlittene Unrecht Jesu und wie er damit umging. Die Verse, die jetzt folgen, da könnt ihr gerne mitlesen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging, und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sündern gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wir haben also hier mit diesen Versen sozusagen gleich auf dem Tisch das komplette Leiden Jesu Christi. Und zwar wohl nicht nur das an Karfreitag und die härtsten Härten sozusagen, sondern schon das auf dem Weg zu diesem Kreuz hin ist mitgedacht. Mitgedacht sind wahrscheinlich auch viele weitere Situationen seines Lebens, in denen er Jesus eben auch zu leiden hatte. Und wir denken dabei zum Beispiel an irgendwelche jüdischen Autoritäten, mit denen er harte Auseinandersetzungen hatte. Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, zu Unrecht. Er sei mit dem Teufel im Bunde, zum Beispiel. Es ist wohl all sein Leiden im Blick, das er auf sich genommen hat. Zahllose Beispiele, wie er, Jesus, mit erlittenem Unrecht umging. Es ist all das im Blick, was ihm Ungerechtes widerfahren ist, was voller Heimtücke sich an ihm ausgeführt und zuletzt sich mit höchster Brutalität an ihm ausgetobt hat. Und all dies nun wird von Petrus zum Vorbild genommen, in seinen Fußspuren zu gehen, denen, die wir ihm nachfolgen. Krass. Und ihr merkt, wie es jetzt gar nicht mehr nur um Sklaven geht. Es geht nämlich um all die, und da seid ihr alle dabei, es geht um all die, die für Gutes einstehen und dennoch in Unrecht angetan wird. Und dafür gibt es zehntausende Situationen. Und ich bin jetzt ein paar Monate Pastor und ich habe mir schon manche Geschichten angehört von euch, wo ich sagen würde, die passen gut da rein. Erlittenes Unrecht ist nicht fair. Ungerechtigkeit ist nicht fair. Und Jesus hat Spuren gelegt, ist Wege durch das Leiden gegangen und dessen Spuren nun wir auch folgen sollen. Das lässt uns, mich zumindest, wenn ich auch manche Geschichten von euch denke, insgeheim die Luft anhalten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Worin erkennt der erste Petrusbrief nun diese Vorbildlichkeit, wie Jesus mit dem Leiden umgegangen ist? In den Versen 22 bis 24 erscheint sein kompletter Lebensweg vor uns und da heißt es, Jesus war sündlos. Okay, gut zu wissen, gell? Das meint, er hat kein einziges von Gott gesetztes Ziel verfehlt. Er hat das Gesetz Gottes vollständig gehalten. Er hat getan, wozu sonst niemand in der Lage ist. Er hat nur ehrliche Worte gesprochen. Er hat keine Lüge verbreitet. Er hat niemanden hinters Licht geführt. Er hat nichts getan, um andere Menschen zu manipulieren. Als er geschmäht wurde, hat er nicht zurückgeschimpft. Als mit zerstörerischer Gewalt auf ihn eingeschlagen wurde, hat er keine Gegengewalt angewandt. Er hat seine Peiniger, die ihm fast seine Sündlosigkeit gebrochen haben, dem übergeben, der es regnen lässt über Guten und Bösen. Er hat sein erlittenes Unrecht dem überlassen, dem einzig und allein gerechten Richter. Jesus ist das Modell für einen ungerecht Leidenden. Das hat ihn schließlich ans Holz gebracht. Unsere Ungerechtigkeit ihm gegenüber haben ihn ins Leiden geführt. Deswegen heißt es in diesem Text, er hat unsere Sünden dort hinaufgetragen. Er hat die Last der Sünde. Ihr merkt, die Sünde ist eine Last. Wir können sie auch verharmlosen. Er hat die schwere Last der Sünde für uns hinweggetragen und wir können, dürfen uns deshalb eines uns geschenkten Lebens freuen. Du hast es vorher im Gebet wunderbar gebracht. Ja, wir können aus diesem Grund fröhlich sein. Heilung sei uns, heißt es in dem Text, zuteil geworden. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Neben der schweren Last wird die Sünde in diesem Text nicht nur als Last, sondern als eine Krankheit angesehen. Durch sein Kreuz ist uns Heilung zuteil geworden. Durch das Leiden eines Unschuldigen. Jetzt erst, nachdem wir jetzt Jesu Weg, seine gelebte Identität uns vor Augen gestellt haben, können wir eine Antwort auf diese offenen und schweren Fragen finden, die uns die ersten Verse unseres Textes aufgegeben haben. Ja, es kann sein, dass du Situation des Unrechts erleidest. Und es kann auch sein, dass du sie als Nachfolger Jesu zu erleiden hast. Es kann sein. Ich kann mich noch gut an eine Frau erinnern, die war damals so knapp vor die 60. Sie hat mir ihre Geschichte des Unrechts erzählt. Die Bank oder einer, der auf der Bank gearbeitet hat, hat sie übers Ohr gehauen. Sie stand vor mir und ich weiß noch, mit welchem Zorn und welcher Wut sie mir gesagt hat, diese Drecksäcke. Oder ich kann die Ungerechtigkeit geduldig ertragen. Oder ich kann, weil ich Opfer geworden bin, in einer Daueropferrolle bleiben, was auch nicht gut wäre. Stattdessen könnte ich, so endet unser Text, damit so umgehen, dass ich sage, Herr, du hast mich nicht vor allem bewahrt, dennoch bist du mein Hirte und Beschützer, der über mir wacht. Wir kommen zum dritten tretet in seine Fußstapfen unsere Identität. Jesus ist also Modell, Leidensbeispiel, Vorbild. Und es ist doch klar, Jesus hat uns mächtige Fußstapfen hinterlassen. Dieses Profil ist krass. What would Jesus do? Oft abgekürzt mit WWJD. Was würde Jesus tun? Der Satz wurde in den frühen 1990er Jahren in den Vereinigten Staaten populär und schwappte nach Deutschland über. Manche haben solche Armbändchen. Ich glaube, ich habe bei ein paar Leuten auch schon gesehen. Armbändchen, hier da vorne in der zweiten Reihe. Okay, dieses Armbändchen verpflichtet, sage ich dir, Andreas. Dieses Armbändchen verpflichtet. Manche haben ja bis heute solche Armbändchen. Ich finde es super. Es ist das Anliegen mit diesen Armbändchen, was? Sich in Erinnerung zu rufen, sich ehrlich zu fragen, was Jesus in dieser und jener Situation tun würde. What would Jesus do? Diese Bändchen gehen zurück auf das Buch In seinen Fußstapfen von Charles Shelton aus dem Jahr, hört, 1896. Und in diesem Buch von Charles Shelton wird eine Geschichte erzählt. Ich erzähle sie euch. Nämlich, in einer Kleinstadt in den USA ereignet sich in einer Kirche Dramatisches. Ein Arbeitsloser erinnert die wohl situierten Gottesdienstbesucher an die Aufträge, die Jesus ihnen gegeben hatte, und bricht anschließend im Gottesdienstraum vor ihnen zusammen. Da hat ihnen also die Leviten gelesen, sage ich jetzt mal. Da saßen sie alle mit ihren Porsche und schönen Autos und tollen Häusern zu Hause. Und der Arbeitslose kam und dachte, ich erinnere Sie mal an den einen, an den Sie glauben. Er brach also zusammen. Eine Woche später ist er tot. Das lässt nun den Pastor und einige Gemeindeglieder nicht mehr los. Es kann nur der Geist gewesen sein, der Heilige Geist. Sie entscheiden sich aus freien Stücken zu einer Verpflichtung. Nämlich der Pfarrer bittet alle, die in der freiwilligen Aktion mitmachen wollen, nach dem Gottesdienst zurückzubleiben. Eine Anzahl von Gemeindegliedern nimmt die Herausforderung an. Bei jeder anstehenden Entscheidung werden sich nun die Gläubigen fragen, was Jesus in ihrer Situation getan oder entschieden hätte. Einer der Teilnehmer, wie fühlt sich das an in den Fußstapfen Jesu? Einer der Teilnehmer ist Herausgeber einer Tageszeitung und entschließt sich in der Folge, keine Gewalt- und Sensationsnachrichten mehr abzudrucken. Ebenfalls stellt er die Sonntagsausgabe seiner Zeitung ein. Ihr könnt jetzt sagen, der ist größenwahnsinnig, und ihr habt recht. Das kostete ihn eine große Menge Abonnenten, die nicht auf die gewohnte Form verzichten wollten. Zeitung ist vom Ruin bedroht. Ein anderer ist leitender Mitarbeiter bei einem Bahnunternehmen und deckt Verstöße gegen die Kartellgesetze auf. Er zeigt den eigenen Arbeitgeber an und verliert deshalb seinen Job. Er muss von da an wieder in seinem ursprünglichen Beruf für deutlich niedrigeres Gehalt arbeiten. Eine junge Frau verzichtet auf ihre Karriere in der Oper. Andere müssen in weiteren Lebensbereichen Konsequenzen zeigen. Einige bekennen, dass sie lange zuvor den Eid geschworen und bisher nicht Wort gehalten haben. Auch verständlich, gell? Nach einem Jahr dehnt sich die Bewegung auf andere Städte in den USA aus. Dort bekennen Pfarrer und auch der Bischof, dass sie sich nicht vollständig ernst gemacht haben. Es fiel ihnen schwer, auf liebgewonnenen Komfort zu verzichten. Beide verzichten schließlich auf ihr Amt und gründen ein Wohnheim mitten im ärmsten Stadtviertel. Dort hängen die Arbeitslosen, die Säufer und andere verkommene Existenzen auf der Straße herum. Eine sehr herausfordernde Arbeit, die ihnen alles abverlangte. Das Buch von Charles Shelton endet ohne Happy End. Und das ist vermutlich genau so gewollt. Was bin ich bereit für meinen Glauben aufzugeben und wo muss ich meine Komfortzone verlassen, um von ganzem Herzen Jesus nachzufolgen? Merkt ihr, warum ich werde am Ende dieser Predigt nicht Amen sagen. Ich bin noch nicht so weit. Jesus sagt, will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er verschweigt auch nicht, dass daraus negative Auswirkungen entstehen können. Jesus ist so herausfordernd. Manches Mal glaube ich, wir haben ihm längst die Flügel gestutzt. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Ich traue mich heute nicht, Amen zu sagen.